Dirke und Huben, der Führungspodcast.
Das Spannende ist, dass Nagelsmann eben aufgrund seiner taktischen Brillanz auf die Dynamik im Moment guckt und reagiert. Er lässt eben nicht einfach laufen. Und das ist das, was er ganz bewusst die Königsdisziplin nennt.
Die entscheidende Perspektive, die er hat, sagt, ich will Niederlagen nicht können.
Er ist schon sehr extrem überzeugt von seinen Methoden, sehr selbstbewusst. Und manche sagen, er neigt aufgrund der frühen Erfolge, also in frühen Jahren, dazu, sich selbst zu überschätzen.
Und das ist natürlich schon auch, ich sag mal, nicht irgendeine Art von Kritik. Ne? Also wenn es schon um das Selbstverständnis geht, dann musst du schon sagen, so, okay.
Wir fragen uns also heute, was zeichnet Julian Nagelsmann aus? Was kennzeichnet seine Führungsarbeit? Und damit fragen wir uns natürlich, was können Sie und wir von ihm lernen? Oder sollten wir besser nicht lernen?
Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit anderen Augen zu sehen.
Also unfassbar, aber wahr, das ist wirklich unser erster Podcast nach der Sommerpause.
Es ist auch gut so.
Es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit Sommerpause gemacht haben.
Nicht wirklich.
Nein, es war eine relativ kurze Pause. Wir sind ziemlich schnell wieder nach 4 Wochen im Projektmodus gewesen. Und das sehr intensiv. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir jetzt wieder gemeinsam in den Podcast einsteigen. Und wir hoffen wirklich, dass Sie eine schöne Sommerpause hatten, abgeschaltet haben, das gut für sich genutzt haben, die Schönheit im Unvollkommenen entdeckt haben.
Genau.
Jetzt gehen wir wieder die nächsten gemeinsamen Schritte im Podcast und ja, wir hoffen, Sie freuen sich drauf, so wie wir.
Ja, und es ist ja schon fast eine Tradition. Vor dem Sommer geht es uns immer darum, Sie so ein bisschen in den Sommer einzustimmen, so ein bisschen den Sommerswing mitzugeben. Letztes Jahr mit Stoisch in den Sommer und dieses Jahr mit Zen, das hast du eben erwähnt, die Entdeckung des Schönen. Und nach der Sommerpause haben wir mittlerweile so eine Tradition, dass wir wieder so ein bisschen locker anfangen, locker aufspielen. Und letztes Jahr haben wir das mit Jürgen Klopp gemacht und auch dieses Jahr wollen wir uns einem Sportsmann widmen, nämlich demjenigen, der jetzt die ganze Zeit in den Schlagzeilen ist, Julian Nagelsmann.
Ja, also da kommen wir nicht drum herum, das müssen wir tun.
Jeder redet von Nagelsmann, wir auch.
Vielleicht erinnern Sie sich noch bei Klopp.
Du hast dich geoutet.
Wir sind Spätbekehrte. Ich gebe es zu. Also ich habe ich damals gesagt, ich fand den nicht so prickelnd.
Nein, du warst kein Fan von Anfang an.
Aber ich bin jetzt umso begeisterter von ihm als Führungspersönlichkeit. Und ja, mal gucken, wie das mit Julian Nagelsmann ist. Mhm. Wir haben uns da ziemlich reingedreht. Also ich, ganz ehrlich.
Ja, wie so Schiffsbohrwurm.
Irgendwie. Ja, wie so ein Bohrwurm. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie viele Interviews ich gehört habe. Stunden, bei jedem Hundegang hatte ich Nagelsmann im Ohr.
Also, okay.
Ich habe den jetzt wirklich sozusagen intensivst genossen.
Aber du hast mich wenigstens nicht als Julian angesprochen.
Das ist ja so weit sind wir noch nicht. Aber ja, ich habe ihn intensivst genossen und man muss das ja immer so ein bisschen kneten. Das Thema, das haben wir auch bei Klopp getan, so lange, bis da so richtig schön was Knackiges rauskommt. Genau. Und das haben wir bei Julian Nagelsmann auch getan. Denn diese Interviews, beziehungsweise diese Expertenstimmen über Julian Nagelsmann oder irgendwelche Interviews über ihn, das ist irgendwie ganz furchtbar. Das ist so auf so einem oberflächlichen Niveau, da kriegt man nicht wirklich was raus. Also muss man sich selbst hinsetzen und sich da reinkneten.
Ja, und es ist natürlich, ist ja auch immer so ein bisschen heißes Eisen, wenn wir uns dem widmen, denn wir sind ja fairerweise keine Fußballfans, wirklich nicht, und auch gar keine Fußballexperten. Also wir sind unter den 80 Millionen Deutschen wahrscheinlich die zwei echten Nicht-Experten. Aber wir schauen eben aus dieser Führungsbrille auf ihn. Also das ist uns ja, was uns interessiert. Uns interessiert ja weniger das Was als das Wie. Und natürlich muss man sagen, er ist ja allein schon deswegen ein interessanter Mann, weil er für seine sehr jungen Jahre außerordentlich erfolgreich gewesen ist in seinem Führungsjob bisher.
Ja, also das muss man sagen, das ist ja auch unangefochten, das ist ganz klar. Und gleichzeitig, und das ist ja eigentlich auch das Spannende, polarisiert er ja ziemlich stark. Also die einen sind absolute Fans, ne, die finden den ganz toll. und sagen, Mensch, ne, so eine frische junge Führungskraft, der macht die Dinge anders. Und die anderen finden ihn ziemlich arrogant und dominant. Das ist so der Vorwurf, mit dem er sich ja immer wieder konfrontiert sieht.
Und da gucken wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer rein. Aber natürlich muss man erstmal sagen, der Mann hat natürlich schon eine bemerkenswerte Leistungsbilanz, wie man das im Fußball so schön sagt. Also eigentlich, selbst wir als Nicht-Fußball-Fans kennen ja mittlerweile seine Erfolge von oben bis unten. Also mit 26 Jahren jüngster U19-Meistertrainer und dann mit der Hoffenheimer U19 deutscher Vizemeister. Also das war schon 2014, 2015.
Da waren wir noch an der Uni.
Da waren wir noch an der Uni.
Mit 26.
Ach so, ich dachte 2014, 2015.
Nein. Ja, gut. Also da hat er schon richtig Erfolge verbucht. Genau.
Dann mit 2016, also ein Jahr später, mit 28 Jahren, übernahm er dann tatsächlich den TSG Hoffenheim als Cheftrainer und damit als jüngster Cheftrainer in der Bundesliga überhaupt.
Ja.
Im gleichen Jahr gewann er irgendwie den Trainerpreis des deutschen Fußballs, dann ein Jahr später Deutschlands Trainer des Jahres und dann kam ja der Wechsel von TSG Hoffenheim zum RB Leipzig, wo er dann 2019 bis 2021 war. Und die hat er ja bis in die Champions League geführt, zwar nicht zum Sieg, aber doch immerhin.
Große Erfolge gehabt.
Großer Erfolg. Und dann kommt natürlich diese interessante Phase 2021 bis 2023 als Trainer vom FC Bayern München. Ja, und natürlich, da hat er auch seinen Erfolg gehabt. 2022 wurde Bayern München deutscher Meister. Wieder mal, könnte man sagen. Genau. Und dann kam ja dieser Bruch, als er dann im März dieses Jahres, also 2023, freigestellt wurde und durch Thomas Tuchel ersetzt wurde. Und jetzt kommt eben die große Wende, der Knaller. Hansi Flick muss gehen. Wer kommt? Julian Nagelsmann. Und übernimmt im Prinzip diesen Bundestrainerjob bis zur EM im Juni, Juli 2024. Also insofern eine bemerkenswerte Karriere und jetzt mit 36 immerhin der zweitjüngste Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft ever. Ja, nach dem bekannten Otto Nerz, dessen Namen ich noch nie gehört habe, der schon mit 34 Jahren Bundestrainer wurde. Aber immerhin, also man muss sagen, like it or not, er ist ein sehr erfolgreicher Mensch in seinem Fach.
Ja, und klar ist auch, dass seine Freistellung im März diesen Jahres beim FC Bayern nicht unumstritten ist. Also das war schon eher eine Überraschung, muss man ganz klar sagen. Und gleichzeitig ist Nagelsmann selbst aber auch nicht unumstritten, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt eine ganze Menge an Kritikpunkten, warum Nagelsmann bei Bayern München freigestellt wurde. Und der dickste und fetteste Punkt ist ganz klar, ich würde das mal sagen, sein Selbstverständnis oder seine Persönlichkeit. Mhm. Vielleicht so mit den zwei Begriffen mal umreißen. Also klar ist, dass seine Spieltaktik ja sehr komplex ist und dass er gleichzeitig aber auch sehr beratungsresistent ist und nicht bereit war, seine Spieltaktik umzustellen oder anzupassen.
Also ein bisschen so my way or the highway.
Ja, genau. Also ne, so nach dem Motto, wenn es dann Kritik gab, hat er sich nur ganz schwer überhaupt mal dem sozusagen gebeugt. Und dazu kam, dass tatsächlich von Bayern ja bestimmte Spieler eingekauft waren, die er nicht genutzt hat.
Mhm, weil sie in sein Konzept passten sozusagen.
Genau, weil er seine Spieltaktik nicht verändern wollte und dadurch das ganze Potenzial, was eigentlich auf der Bank saß, wofür Bayern Geld ausgegeben hatte, nicht auf die Straße gebracht hat. Er ist schon sehr extrem überzeugt von seinen Methoden, sehr selbstbewusst. Und manche sagen, er neigt aufgrund der frühen Erfolge, also in frühen Jahren, dazu, sich selbst zu überschätzen. Das ist sicherlich der erste große Kritikpunkt, mit dem man sich immer wieder konfrontiert sieht.
Und das ist natürlich schon auch, ich sag mal, nicht irgendeine Art von Kritik. Ne? Also wenn es schon um das Selbstverständnis geht, dann musst du schon sagen, so, okay. Aber dann gab es ja noch zwei andere große Punkte, die zum Tragen kamen. Das erste war, man sagt ihm nach, dass er eigentlich die Rückendeckung des Teams verloren hat. Ja, also man hat ihm eigentlich vorgeworfen, dass im Falle von Nichterfolg, also wenn Spiele verloren gingen, hat er immer eher auf die Mannschaft gezeigt als auf sich.
So wurde es wahrgenommen.
So wurde es wahrgenommen. Und wenn jemand so ein dominierender oder so ein dominanter Trainer ist, dann hat er ja irgendwo wahrscheinlich auch einen Teil der Verantwortung auf sich selber zu nehmen. Und das ist ihm offensichtlich nicht leicht gefallen. Also es war immer so ein bisschen das Thema auf die anderen zeigen, bei Misserfolg und bei Erfolg eher auf sich selber. Das war also dieses Thema verlorene Rückendeckung beim Team. Und dann gab es eben noch so einen dritten Punkt, auch ziemlich einschneidend eigentlich, dieses Thema Kommunikation mit dem Team oder Entwicklung des Teams. Also offensichtlich war es so, dass er die Kommunikation mit den Spielern meist irgendwie seinen Assistenten oder Joshua Kimmich überlassen hat, der mehr oder weniger sozusagen sein verlängerter Arm auf dem Spielfeld war. Und am Ende führt das eben zu so einer Verunsicherung der Mannschaft, also dieses Indirekte, nicht diese direkte Kommunikation. Und am Ende muss man wahrscheinlich sagen, dass er, wie man so schön sagt, die Kabine verloren hat. Ja, und das kann, wenn man sich diesen Kommunikationsstil anguckt, durchaus stimmen.
Ja, und ich habe mir seine Antrittspressekonferenz als Nationaltrainer angeguckt. Da betont er so schön, dass er die Fehler beim FC Bayern als Trainer der Nationalmannschaft nicht wiederholen will. Und dann dachte ich, und jetzt kommt's. Was ist denn das gewesen? Zähl das doch mal auf. Sag das doch mal so selbstkritisch.
Ja.
Nee, hat er nicht getan und dann ganz schnell gesagt, aber er möchte damit nicht ins Detail gehen. Es wäre echt interessant gewesen, mal von ihm zu hören, was er genau als Fehler sieht, um zu verstehen, ob er in seiner neuen Position tatsächlich erfolgsfähig sein kann.
Absolut.
Denn ich weiß nicht, was er gelernt hat und ich weiß auch nicht, welche Fehler er vermeiden will. Deshalb müssen wir hier von dem ausgehen, was wir bisher von ihm kennen. Also wie er sich bisher als Führungskraft verhalten hat. Wir fragen uns also heute, was zeichnet Julian Nagelsmann aus? Was kennzeichnet seine Führungsarbeit? Und damit fragen wir uns natürlich, was können Sie und wir von ihm lernen? Oder sollten wir besser nicht lernen, um erfolgreich zu führen? Denn spannend ist, dass er durchaus Analogien zu Führung in der Wirtschaft zieht.
Das kennt ja jeder aus seinem, jeder Zuhörer ja auch wahrscheinlich aus seinem Berufsleben. Wenn du mit deinem Chef gut klarkommst oder zumindest einigermaßen gut klarkommst, du musst jetzt nicht immer beste Freunde sein, aber einigermaßen gut klarkommst oder ihn auch als Mensch gut akzeptieren, respektieren kannst und auch gewisse Dinge verstehst, die er entscheidet, dann wirst du immer eine bessere Performance abrufen können. Und deswegen ist eine Beziehungsebene auch dann für das Erreichen deiner Ziele oder der Ziele des Clubs schon sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich nicht so leicht, weil du nicht so viel Austausch bekommst. Es ist nicht so leicht, die Leute zu finden, die dir wirklich inhaltlich was bringen, aber auch sich nicht nur was rausziehen wollen. Ich finde es immer total interessant. Ich hatte gestern erst einen Austausch einfach mit CEOs aus der freien Wirtschaft, die natürlich eine viel größere gesellschaftliche Verantwortung haben mit ihren Unternehmungen, als ich sie habe, die auch deutlich mehr Leute führen müssen, vielleicht in einem bisschen anderen Rahmen, aber andere deutlich mehr Leute führen müssen, als ich es tun muss. Und da einen Austausch zu haben, das hilft mir schon in der Weiterentwicklung. Und am Ende ist dann schon immer das interessante Learning, dass eigentlich beide Berufszweige dann sehr ähnlich sind, dass die Gespräche sehr ähnlich sind, dass auch in so einem normalen Wirtschaftsunternehmen die Führung wichtiger ist als die tatsächlichen innerlichen Dinge, die ein CEO vielleicht den Leuten an die Hand gibt. Und von dem her ist es dann oft viel bestätigen, dass man die Dinge weitermachen muss, aber vielleicht noch verstärken, die Beziehungsebene noch mehr zu verstärken, als sie vielleicht aktuell der Fall ist.
Ja, und diese O-Töne zeigen ja, dass Nagelsmann Führung an der Spitze von Unternehmen oder von Großunternehmen durchaus vergleichbar ansieht mit seiner eigenen Führungsarbeit. Also er stellt ja schon diese Analogie dar. Und dabei stellt er in seiner Kommunikation, also in dem, was er sagt, immer auf einer ganz grundsätzlichen Ebene diese Beziehungsebene in den Vordergrund und die inhaltliche Ebene der Führung eher in den Hintergrund. Also er sagt, Beziehung ist wichtig und so weiter. Und es ist eigentlich noch wichtiger als die Inhalte. Aber die interessante Frage ist ja, lebt er das tatsächlich auch? Oder ist das nur Lipservice, also Lippenbekenntnis. Also lebt er das und können wir von diesem in jungen Jahren so erfolgreichen Trainer eigentlich irgendwas lernen in der Hinsicht?
Sie merken es schon, Sie sind hier gefordert, ganz klar. Wir servieren Ihnen also nicht auf dem Tablett jetzt die drei Dinge, die man von Julian Nagelsmann lernen
kann. Die sieben Erfolgsgeheimnisse.
Genau. Sondern wir zeigen mal auf, was sind denn seine Charakteristika? Und fragen dann, können wir das eigentlich von ihm lernen? Denn lernen heißt ja, sich zu entscheiden, was man annehmen will und was man ablehnen will. Es geht uns nicht um imitatives Lernen, sondern um reflektiertes, adaptives Lernen. Und deshalb lohnt sich ein genauerer Blick auf die drei, ich wiederhole nochmal, drei ausgeschrieben D-R-E-I.
Genau.
Die drei Charakteristika der Führungsarbeit von Julian Nagelsmann. Darum geht es uns.
Und dieses adaptive Lernen erinnert mich an diesen schönen Spruch aus dem Kochbuch meiner Oma. Prüfe alles, das Beste behalte.
Ja, genau. Das haben wir uns sogar einrahmen lassen. Also wir gucken auf drei Charakteristika der Führungsarbeit. Ich habe es nicht verlernt. Mhm. Wir sind wieder im Dreischritt unterwegs. Das erste Charakteristikum, und dafür steht Julian Nagelsmann ganz klar, ist seine taktische Brillanz. Oder, um es mit anderen Worten auszudrücken, Nagelsmann managt aktiv die Dynamik im Hier und Jetzt. Wir wollen also so einen Schritt zurückgehen. Was ist das, was die Fußballwelt begeistert, was man plötzlich neu an Julian Nagelsmann entdeckt hat und was er auch selbst immer wieder als besondere Fähigkeit hervorhebt und viele als sein Markenzeichen sehen? Das ist diese taktische Brillanz.
Und es ist ja jetzt nicht so, dass andere Bundesliga-Trainer nicht auf Taktik gucken. Das muss man ja fairerweise sagen. Aber diese taktische Brillanz, das ist ja etwas, auf das er selbst sehr stolz ist und das ihm fairerweise auch von Beobachtern immer wieder zugeschrieben wird. Und das kommt natürlich auch so ein bisschen aus seinem Hintergrund, denn seine Trainerkarriere begann ja eigentlich mit einer Verletzung im Jahr 2007-08, wo er im Grunde nicht mehr als Spieler des FC Augsburg weiterspielen konnte.
Der zweiten Mannschaft.
Der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Und diese zweite Mannschaft wurde damals von Thomas Tuchel trainiert, heute auch einer der ganz Großen der Branche. Mhm. Und Tuchel sagte eben, okay, Nagelsmann, du kannst nicht mehr spielen, also was machen wir mit dir? Ich schicke dich einfach mal sozusagen als Beobachter zu den Spielen gegnerischer Mannschaften, um taktisch zu verstehen, was die da eigentlich machen. Und der Nagelsmann hat es offensichtlich so perfekt gemacht, also diese Analysen so hervorragend gemacht, dass Tuchel so begeistert war, dass er Nagelsmann zum Teil seines Trainerteams gemacht hat.
Na, das muss er erstmal schaffen. Das ist schon doll.
Insofern ist der Nagelsmann eigentlich als Analytiker zum Trainer geworden. Das war der Anfang seiner Karriere.
Und diese taktische Brillanz, und das finde ich das Spannende, die übt er sowohl in der Vorbereitung eines Spiels als auch im Management während eines Spiels. Das ist eigentlich das Besondere. Er fragt sich immer, wie kann ich die Dynamik im Spiel in der Vorbereitungsphase und in der Laufphase des Spiels beeinflussen? Und da ist er schon sehr aktiv, anders sicherlich als andere.
Genau, und in der Vorbereitungsphase ist das ja zunächst erstmal relativ einfach. Ne? Also da stellst du dir einfach diese Fragen, okay, wie ist der Gegner? Was sind eigentlich dessen stärkste Kompetenzen? Was ist die beste taktische Formation dafür, dagegen anzugehen? Und wen stellst du auf? Das ist ja eigentlich ein relativ klares Modell.
Ja, genau. Spannender sind noch seine Überlegungen zum Managen der Dynamik während des Spiels. Und während des Spiels nutzt er klassisch eben auch zwei Hebel, mehr hat er auch nicht. Die Umstellung der Taktik und die Auswechslung von Spielern, auch ganz klassisch. Aber er tut dies beides in dem Mindset eines Feinmechanikers. Also wirklich so Ursache-Wirkung. Was passiert, spielt er im Grunde so wie Schach durch. Ja?
Ja, genau.
Was passiert, wenn ich XY ändere? Wie wirkt sich das auf die Dynamik innerhalb des Spiels aus? Wie verändert sich die Dynamik? Er ist ein Perfektionist, ganz klar. Und er guckt als Perfektionist auf das ganze Team, was dazu beitragen kann, diese Dynamik im positiven Sinne zu verändern, um das Spiel zu gewinnen.
Dynamiken während des Spiels beeinflussen. Das ist somit das Schwierigste, was ein Trainer machen muss, innerhalb eines Spiels einmal Dinge zu erkennen, im Beisein dieser Emotion, die man als Trainer am Spielfeldrand lebt und der man sich nicht entziehen kann, muss man versuchen, Dinge auf dem Feld wahrzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Das ist die Königsdisziplin in meinen Augen eines Trainers. Und du musst als Trainer immer versuchen, fortlaufend innerhalb eines Spiels eine Entscheidung zu treffen. Die geht vorher los, zwei Tage vorher, wenn ich den Gegner vorbereite, durch die Punkte, wie vorher besprochen. Aber dann immer innerhalb eines Spiels auch ständig zu entscheiden, dann wieder zu reflektieren. Mein Nagelsmann, was hast du jetzt wieder gemacht? Dann wieder entscheiden, wieder reflektieren. Und dieser Prozess ist fortlaufend. Nur dann kriegst du es hin, die Dynamik auch über die komplette Spielzeit so zu beeinflussen, dass du am Ende gewinnen kannst. Das ist immer noch kein Rezept dafür, dass man alle Spiele gewinnt, sonst Wären wir nicht Neunter geworden letztes Jahr als Beispiel, aber es ist eine Grundidee. Und es reicht nicht als Trainer im Spitzenniveau, nach meiner Meinung, vor dem Spiel eine Entscheidung zu treffen. Mein taktischer Plan ist so, meine erste Elf ist so, mein Kader ist so und jetzt good luck, Boys. Das reicht nicht, sondern du musst immer wieder entscheiden, reflektieren.
Da wird eben auch klar, wenn du so ein Perfektionist bist, dann bist du eben auch Mikromanager. Ja, also du guckst wirklich ins kleinste Detail.
Wie läuft die Dynamik im Spiel, fragt er sich. Und wenn wir jetzt auf Führung in Unternehmen gucken, ist genau das, was wir bei Managern und Führungskräften viel zu selten sehen. Dort ist oft die Logik, wer ist kompetent, wen will ich auf welchem Posten haben, was ist die Strategie und dann läuft's.
Das ist die Illusion, genau.
Das Spannende ist, dass Nagelsmann eben aufgrund seiner taktischen Brillanz auf die Dynamik im Moment guckt und reagiert. Er lässt eben nicht einfach laufen. Und das ist das, was er ganz bewusst die Königsdisziplin nennt. Das ist das Entscheidende. Und da hat er auch recht.
Ja, hat er absolut recht, denn was er ja macht, ist dieses, was wir immer so Reflexion in Aktion nennen. Mhm. Also er ist so im Grunde, man kann sich so vorstellen, zugleich im Spiel und außerhalb des Spiels. Also gleichzeitig auf dem Spielfeld und auf der Tribüne. Und das ist natürlich eine unheimlich wichtige Kompetenz, gerade in diesen ja dynamischen und komplexen Situationen, sei es jetzt in einem Fußballspiel oder in anderen Management-Situationen. Mhm. Und das ist ja eigentlich die echte Herausforderung. Es gibt ja diesen schönen Satz von Clausewitz zum Nebel des Krieges, wo er eben auch sagt, so man muss eben in der Situation dieses Reflektieren beherrschen. Und er sagt so, das hier ist es also zuerst, wo ein feiner, durchdringender Verstand in Anspruch genommen wird, um mit dem Takte seines Urteils die Wahrheit herauszufühlen. Also ich finde, zum Clausewitz kommt immer gut. Aber ja, das ist genau das, worum es geht.
Das können wir sowohl bei Julian Nagelsmann beobachten. Und wir würden das aber auch gerne tatsächlich bei Führungskräften beobachten. Denn genau das ist die Königsdisziplin. Die Harvard-Professoren Ron Heifetz und Martin Linsky, die haben wir schon öfters zitiert von der Harvard Kennedy School of Government, die haben das genannt Stepping from the dance floor on the balcony, mhm, oder vom Spielfeld auf die Tribüne treten. Das ist genau diese Königsdisziplin, in dem Moment das Geschehen, die Dynamik zu beobachten, zu reflektieren und dann die Entscheidung zu treffen, um die Dynamik zu beeinflussen. Und das klingt einfach, ist aber alles andere als leicht umzusetzen, gerade in komplexen Situationen.
Ja, weil du eben immer auch auf dem Spielfeld gleichzeitig bist, ne? Auf dem Spielfeld und auf der Tribüne. Aber das ist eben genau das, was Nagelsmann dann auszeichnet. Also in einem Spiel oder gerade wenn das Spiel eben nicht so läuft, wie er es sich vorgestellt hat, dann geht er eben in diese Dauerreflexionsschleife. Also er entscheidet sich entweder dann für eine Umstellung der Taktik, das ist das eine, oder für einen Wechsel der Mentalität. Also er nimmt entweder diesen Taktikhebel in die Hand oder den Emotionalitätshebel in die Hand. Und diese Emotionalität dient dann eben unter anderem dazu, um die Zuschauer wieder auf die eigene Seite zu bringen, andere Emotionen ins Spiel zu bringen, neue Energie hervorzubringen. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Sicht, also eine sehr umfassende Sicht auf das ganze Thema.
Ja, und er bringt da so ein gutes Beispiel. Er sagt, bei Hoffenheim hatte er einen sehr langen, also großen Spieler, schlicht und einfach. Da ging es gar nicht um die Kompetenz und den hat er zwischendurch immer mal wieder eingesetzt, um die ganze Aufmerksamkeit des Gegners, der Zuschauer und des Schiedsrichters sozusagen dahin auf diesen großen Spieler abzuziehen. Das war wie so ein irritierendes Moment und damit hat sich die Dynamik verändert. Und dann konnte er wieder nochmal auswechseln. Also ganz bewusst spielt er damit, guckt sich genau die Dynamik an und sagt, okay, was muss ich jetzt tun? Entweder in der taktischen Grundordnung oder eben in der Mentalität und Emotionalität, um die Dynamik zu verändern. Und das Interessante ist, wenn wir das ja in Führungsbegriffe übersetzen, könnten wir sagen, du hast das eben Reflexionsschleifen genannt, wir könnten sagen, er durchlebt quasi einen ständigen UDA-Loop,
ja,
also
genau.
Doppel-O-D-A-Loop. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der UDA-Loop wurde ja in den 60er Jahren von John Boyd, einem der führenden Strategen und Berater der US Air Force, sozusagen entwickelt. und das zur Optimierung von Entscheidungen im Luftkampf. Also dieser OODA-Loop, was ist das?
Ja, es ist ein OODA-Loop. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen in unserer Folge über Entscheiden fast ohne Irrtum.
Ja, Super Forecasting.
Genau. Und im Grunde ist das ein ganz einfaches Modell, wie Menschen Entscheidungen treffen, egal in welcher Situation. Ja, sei es jetzt im Luftkampf oder sonst wo. Und dieser Entscheidungszirkel oder dieser Entscheidungsprozess, den Boyd entwickelt hat oder den er beschrieben hat, er hat im Prinzip im Grunde vier Phasen. Und daher kommt eben auch dieser Name OODA-Loop. Also das erste O ist sozusagen das Observation, also Observation, Beobachtung, die Sammlung von Daten und Fakten über die Situation. Das ist das erste O. Der zweite Schritt ist Orientation, also die Orientierung. Was mache ich eigentlich mit diesen Daten? Also ich analysiere sie und stelle eine Synthese her auf Basis meiner eigenen mentalen Perspektive. Also im Grunde ist dieses Orientation ist auch sowas wie eine Interpretation der Daten und Fakten auf Basis meiner eigenen Erfahrung. Dann kommt das D für Decision, also Entscheidung. Das ist dieser Entschluss zur Handlung. Also nach dem Motto, ich kann nicht ewig nachdenken, sondern jetzt muss ich wirklich mal was tun. Und dann kommt eben das A in dem OODA-Loop für Action, also das Handeln, die physische Umsetzung dieses Entschlusses. Und in diesem OODA-Loop vollzieht sich eben immer dieser Prozess von der Beobachtung bis zum Handeln. Und es ist im Prinzip eigentlich so eine Art Endlosschleife. Es wird immer wieder nachjustiert, aber jede Entscheidung beginnt eben immer wieder von neuem mit dieser Observationsphase, dem Sammeln von Daten und so weiter und so fort. Die Überlegung dabei ist, dass man in jeder Iteration, also in jedem neuen Durchlaufen dieses Zirkels, aktuellere, bessere und umfassende Informationen bekommt, die dann dazu führen, dass man einfach ein substanziell besseres Ergebnis und eine höhere Erfolgssicherheit bekommt. Also ist im Prinzip einfach, aber funktioniert eigentlich sehr gut.
Ja, das ist eine ganz klassische Logik, Aufeinanderfolge. Aber in dieser extrem rapiden oder rasanten Dynamik eines Fußballspiels müssen diese Loops, diese OODA-Loops eben sehr viel schneller und kürzer aufeinander folgen.
Genau.
Du kannst ja nicht sozusagen, das kann nicht 90 Minuten dauern.
Nee, genau.
Sondern das machst du ständig. Also es ist praktisch minütlich, vollführst du OODA-Loops. Und das finde ich das Spannende daran, ist durchaus vergleichbar mit der extrem agilen VUCA-Welt, in der Unternehmen sich gerade befinden, wo sich die Rahmenbedingungen rapide verändern und sie in einer extrem agilen Dynamik sind. Also VUCA, volatil, unvorhersagbar, komplex und ambig oder vieldeutig. Und das ist ja der Markt, das ist die Wirtschaftsrahmenbedingung, unter denen wir heute leben. Und auch hier, und das ist der Knackpunkt hier, müssten die Lern-, Reflexions- und Anpassungszyklen der Manager viel schneller in viel kürzeren Zyklen ablaufen als bisher. Und genau das beobachten wir nicht.
Das ist, finde ich, auch ein wirklich interessanter Lernpunkt. Also das Spannende ja hier für das Management ist, dass der Nagelsmann sich eben nicht nur auf die Dynamik vorbereitet, dadurch, dass er eben eine sehr akribische Taktikvorbereitung betreibt, dadurch, dass er eben die Spieler, die er einsetzt, ganz genau vorher wählt und so weiter und so fort, sondern er managt eben die Dynamik während des Spiels. Das heißt, er guckt sich genau an, wie läuft die Dynamik in diesem Moment und greift dann ein. Und das ist eben etwas, was wir im Management nicht sehen. Ja, also selbst wenn wir jetzt, und das kennen wir ja ganz häufig, in Teams reingerufen werden, wo die Dynamik negativ ist oder wo die Leute nicht produktiv miteinander spielen, in Anführungsstrichen, oder sogar die Situation toxisch wird, dann ist eben genau nicht diese Konsequenz da, sondern die Führungskräfte reagieren eher verzögert, wenn überhaupt, und sagen, ja, ich lasse es erstmal laufen.
Genau, also dieses in der Realität lassen viel zu viele das viel zu lange laufen ohne Konsequenzen. Eine Dynamik, die nicht positiv ist. Also das Was, die Strategie, die inhaltlichen Prioritäten stehen bei den meisten immer noch weit vor dem Wie. Also wie gut arbeiten wir zusammen, auch crossfunktional oder im Team. Und genau das ist die Herausforderung, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Die meisten gucken auch in Führungsteams immer noch auf die Statik. Wen besetze ich? Was ist die Rollendefinition? Was sind Verantwortungsbereiche? Was sind die Ressourcen? Aber, und das ist die Krux hier, wir sind eben alle Menschen. Und Menschen in einem Team haben innere und äußere Konflikte. Und viel zu wenige schauen von Beginn an auf die Dynamik in der Aktion, sondern nur auf statische Elemente. Und genau da können wir wirklich von Julian Nagelsmann lernen. Er schaut genau hin.
Absolut. Also kann wirklich sagen, also was kann man von Julian Nagelsmann lernen? Das ist eigentlich dieses Vorgehen in diesen drei Schritten. Also erstens die Fähigkeit, den Sprung vom Spielfeld auf die Tribüne und wieder zurück permanent zu machen. Also im Dance Floor on the Balcony, das ist im Grunde diese Fähigkeit, die er beherrscht und die durchaus selten ist. Das zweite ist das, was wir beschrieben haben, dieser ständige UDA-Loop. Und zwar diese permanente Beobachtung, Anpassung und das eben nicht nur im Was, also nicht nur in der Taktik, sondern auch im Wie. Das heißt also dieses Beobachten und Reflektieren in extrem kurzen Zyklen oder in extrem kurzen Feedbackschlaufen. Und das dritte ist dieses aktive Managen der Dynamik im Team. Also nicht laufen lassen, sondern wirklich darauf achten, wirklich einzugreifen, um positiv die Dynamik im Team zu beeinflussen.
Das sind die drei Punkte und das ist wirklich ein wichtiges Learning aus dem ersten starken Charakteristikum von Julian Nagelsmann, das ist seine taktische Brillanz und sein Managen der Dynamik im ständigen UDA-Loop. Das ist der erste Punkt. Zweites Charakteristikum, würde auch jeder sofort unterschreiben, ist sein Mut und seine Risikobereitschaft. Oder, um es mit anderen Worten zu sagen, Nagelsmann hat den unbedingten Willen zum Sieg. Und das kennzeichnet ihn ganz klar aus. Auch er selbst sagt ja sozusagen, was ihn besonders prägt, ist sein extremer Mut zum Risiko. Er hat ja so Leitlinien, sozusagen so einen Rahmen, den er immer mitgibt seinen Spielern. Das ist auch die erste seiner Leitlinien. Sei mutig und risikobereit.
Und das lebt er ja selbst mit seinen taktischen Überlegungen vor. Also auch da geht er ins Risiko. Und das fordert er eben auch von seinen Spielern. Er sagt ja selbst von sich, in 99% der Entscheidungen sagen alle, ich bin mutig. Und das müssen eben die Spieler auch sehen, dann sind sie auch mutig. Also es ist ein bisschen Shadow of the Leader, wie wir es genannt haben. Also es lebt da ganz klar vor. Und die Frage ist, warum macht er das eigentlich? Und er sagt, nur mit dieser Einstellung kann ich siegen. Ja, also genau darum geht es. Die entscheidende Perspektive, die er hat, sagt, ich will Niederlagen nicht können.
Ich will Niederlagen nicht können. Das ist echt cool.
Ja, er sagt ganz bewusst, ich will siegen und ich kann nur siegen, indem ich offensiv und risikobereit bin. In dem Moment, wo ich in die Defensive gehe, werde ich bestimmt nicht siegen. Also es gibt so eine Angst vor dem defensiven Denken. Mhm. Ja? Ich muss ins Risiko gehen und um ins Risiko zu gehen, muss ich eben mutig sein.
Ja, der sagt, ich muss ins Risiko gehen und ich muss mutig sein, um siegen zu können. Ich meine, natürlich spricht Julian Nagelsmann auch mal darüber, aus Niederlagen zu lernen. Aber das ist mir so sehr randständig. Seine Priorität, sein Fokus und seine ganze Haltung sind hier sehr klar.
Ja, ich glaube, Ehrgeiz gehört dazu. Ich habe immer schon Diskussionen gehabt mit meiner Frau, die immer gesagt hat, ja, du musst auch verlieren können. Da habe ich immer gesagt, nee, das ist mir ganz wichtig, das auch meinen Kindern nicht beizubringen, dass sie verlieren können, sondern dass man eine Niederlage auch mal akzeptiert. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Verlieren können, wenn du verlieren kannst, brauchst du nicht spielen. Mhm. Also ich spiele grundsätzlich jedes Spiel, um es zu gewinnen. Weil es gibt eigentlich kein Spiel auf dieser Welt, wo es keinen Sieger gibt oder keinen Sieger geben soll. Es gibt dann manchmal im Fußball einen Unentschieden, ist schon klar, aber es soll grundsätzlich immer einen Sieger geben. Und wenn du verlieren kannst, dann ist schon der erste Schritt, dass du nicht mehr so ein richtiger Gewinnertyp bist. Und wenn du ein Gewinnertyp sein willst, dann sind Niederlagen dazu da, sie auch mal zu akzeptieren und daraus zu lernen. Aber du musst es nicht können, weil ich kann es absolut nicht, weil ich schon einfach ehrgeizig bin. Das stimmt, ich will alles gewinnen. Und wenn ich irgendein Spiel mache, egal was ist, dann habe ich schon auch den Anspruch als Sieger, den Platz oder was auch immer zu verlassen.
Also um das ganz klar zu sagen, Siegen ist ja nichts Schlechtes, um Gottes Willen.
Kann man nicht sagen.
Ja, wird ja auch immer von klassischen Führungskräften propagiert. Wir müssen den Siegeswillen haben, um das eigene Team zur Höchstleistung anzustacheln. oder sich selbst, die eigenen Mitarbeiter und auch ihre Unternehmen zu Höchstleistungen anzustacheln.
Ja, wir kennen die ganzen Begriffe.
Ja, ja, Gewinnerkultur haben wir nach dem Ohr von einem DAX-Konzern. Mhm. The winning team, winning cultures, kennen wir alles. Gibt es auch tatsächlich ja immer noch in großen Unternehmen. Es geht immer darum, alle Kräfte zu mobilisieren, um das Äußerste zu geben.
Ja, und das ist ja auch erstmal nicht falsch, wie du sagst, ja. Mhm. Also, aber man muss auf der anderen Seite sagen, dieser Siegeswille im Management hat eben auch seine dunklen Seiten oder seine Grenzen. Denn diese Siegermanager mit ihrem Credo, ich muss gewinnen immer und um jeden Preis, die reduziert natürlich die Welt auf eigentlich nur zwei Sphären, nämlich auf mich selbst und die anderen. Also auf mich selbst als Gewinner und die anderen als Verlierer. Das heißt, natürlich bekennen sich diese ganzen Manager zu Teamplay und Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es irgendwie eine Schwarz-Weiß-Weltsicht. Ja, also so eine dichotomische Sicht, die sagt im Prinzip, der Zweite ist eigentlich nur der erste Verlierer. Und das bestimmt eben das Verhalten. Also es geht immer darum, der Erste zu sein und der Zweite ist schon nicht mehr gut genug. Und diese Denkweise kennen natürlich nicht nur wir Babyboomer, sondern das sehen wir ja auch durchaus noch heute bei jüngeren Führungskräften. Ja,
absolut. Das sehen wir heute tatsächlich genauso. Und einfach nur noch mal zur Erinnerung, der geistige Vater dieses Siegermanagers ist Jack Welch, der im März 2020 verstorben ist. Und Welch war ja 20 Jahre lang CEO des US-Giganten General Electric von 1981 bis 2001. Er war wirklich einer dieser heroischen CEOs der 80er und 90er Jahre, die wie Popstars gefeiert wurden. Für ihn war Confrontation my steady state. Also er hatte so diese Überzeugung, Business is a game and winning that game is a total blast.
Ja, er hat ja immer dieses Buch geschrieben, Winning und so weiter. Das genau. War ja wirklich so eine Gewinnerreligion fast, ne?
Genau.
Und natürlich, klar, sein wahnsinniger Erfolg hat natürlich diesen ganzen Nimbus auch gestärkt und genährt. Ich meine, ich glaube, zwischen 1980 und 2000 stieg irgendwie der Aktienkurs von GE um das 40-fache. Das ist natürlich schon mal ein Wort. Aber das Interessante ist eben, danach hat ja GE eigentlich einen beispiellosen Absturz hingelegt. Und trotzdem ist der Einfluss von Jack Welchs Gedankengut eigentlich völlig ungebrochen. Ja, also so. Bis heute. Mhm. Und ich meine, wir sehen das ja, ich will nicht sagen tagtäglich, aber doch immer wieder in Klientensituationen. Dieses Management nach den Methoden von GE oder Jack Welch ist für viele CEOs, zumindest mal in unserem Alter oder so in den 50ern ihres Lebens, immer noch so eine Art Goldstandard. Ja, also das ist im Prinzip the way how we do things. Und sie haben eben dieses Siegen oder dieses Heldenhafte, dieses Gewinnenwollen und dieses aggressive, angstfreie, zutiefst verinnerlicht. Und das ist nicht ohne Schattenseiten.
Nee, das ist nicht ohne Schattenseiten. Also dieses Siegerdenken und mehr noch dieses Siegerhirn, weil es gibt tatsächlich, das haben die Neurowissenschaften gezeigt, ein Siegerhirn, ein Gehirn, das auf immer siegen wollen programmiert ist. Und die entscheidende Rolle spielt dabei natürlich das Testosteron, das Hormon, das bekannterweise die Aggression steigert. Also steigert das Aggressionsniveau und auch die Risikobereitschaft und damit die Wahrscheinlichkeit, durch dieses aggressive, risikoreichere Verhalten einen extra Vorteil zu gewinnen.
Das ist ja zunächst erstmal schon interessant. Aber was noch interessanter ist, ist die langfristigen Folgen dieser Logik. Ja, also dieses Siegen und immer wieder Siegen führt eben dazu, dass das Gehirn immer stärker höhere Testosteronausschüttungen hat. Und das wirkt auf die Dauer wie so ein Modellierungsmechanismus auf Körper, Geist und Verhalten. Wenn so ein Hirn mehr Testosteron hat, dann bildet es auch mehr Rezeptoren dafür aus. Und das heißt im Grunde, dass das Gehirn aufgrund dieser größeren Anzahl dieser Rezeptoren mit der gleichen Menge Testosteron eigentlich wie im Turbo funktioniert. Dieser eigentliche Effekt des Gewinns besteht eigentlich darin, dass das Gehirn wirklich physisch umgeformt wird. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie ein Auto mit Turbolader, das eigentlich bei gleichem Benzinverbrauch mehr Leistung abgibt. Und daher hast du eben wie so eine Art, ja, wie so eine Art Siegerflash, in dem die Leute unterwegs sind.
Ja, es ist so dieses Siegerhirn, das auf Siegen programmiert, ne? Und genau. Programmiert sich automatisch ständig weiter darauf. Sozusagen, so wird Siegen müssen aus sich heraus ständig neu befeuert. Jetzt kann man denken so, ja, wie kommen wir jetzt darauf? Also ich meine Gott, der Julian Nagelsmann, der muss halt seine Spiele gewinnen. Wie kommen wir jetzt auf diesen Siegertypus? Aber er redet ja selbst davon, ein Siegertypus zu sein. Also da sozusagen leuchten bei uns alle Alarmglocken, wenn sich jemand als ehrgeiziger Siegertyp darstellt und Niederlagen im Grunde aus seinem Blickfeld rückt. Mhm. Das ist das, was uns da so ein bisschen quer im Magen liegt. Und gerade wenn wir versuchen, Analogien zum Thema Führung in Unternehmen zu ziehen. Also die Frage ist, hier zum Thema unbedingter Siegeswille von Julian Nagelsmann lernen oder lieber nicht?
Genau. Und wie gesagt, es ist ja ganz oft die Gefahr, dass Manager meinen, sie könnten von Fußballtrainern alles lernen. Und es sind eben gerade diese Siegermanager, die darauf anspringen. Also die Manager, die diesem Siegermythos folgen, die sich im Grunde im Laufe ihrer Karriere mit Energie und Entschlossenheit und Siegeswillen gegen alle Konkurrenten durchgeboxt haben. Mhm. Und die sind eben von diesem Glauben beseelt, dass sie auch gegen ihre Teammitglieder gewinnen müssen. Die können im Prinzip diesen Konkurrenzmechanismus nicht abstellen. Und das verhindert natürlich einfach echte Kollaboration, gerade in Teams an der Unternehmensspitze. Und deswegen finden wir ja so oft diese Pseudo-Teams, ja, die behaupten zwar, sie seien ein Team, aber in Wirklichkeit spielen sie eigentlich gegeneinander und nutzen eigentlich die kollektive Intelligenz in diesem Team überhaupt nicht. Ja, das sind eigentlich ja solche Pseudo-Teams, die eigentlich keine Teams, sondern eigentlich eher eine Gruppe von individualistischen Siegern.
Mhm. Ja, insofern ist die Frage, setzt Julian Nagelsmann da den richtigen Fokus? Und mir kam natürlich sofort wieder in den Sinn, als ich diese O-Töne von ihm gehört habe, die, als Frau darf ich das sagen, die dann auch in so einem testosteronschwangeren Interview genannt wurden. Wir
haben ja gerade genannt, was Testosteron macht.
Na? Also da habe ich auch schon mal geschluckt und gedacht, ey Leute hier. Ja, auf welchem Pfad seid ihr jetzt hier gerade?
Ja.
So dieses gegenseitige Befeuern, wo ich sage, nein, ich kann auch anders über Siegen im Fußball und über den Umgang mit Niederlagen nachdenken. Also um das positiv zu wenden und mal ein positives Beispiel zu nehmen, wie man auch darüber nachdenken kann und um mal den Blick zu erweitern, gerade im Fußball müssen wir natürlich auf Jürgen Klopp gucken.
Ah ja,
das
du als Spätberufene.
So. Ich als Spätberufene, völlig Begeisterte mittlerweile. Aber wenn wir Klopp über Sieg oder Niederlagen sprechen hören, dann hört sich das so an.
For me it was not a disappointment. They won it, we didn't win it, done. We won the Champions League final, great, let's carry on. The more important information was for me, how good we can be. If we are really concentrated, if we are really focused, if we improve a couple of things, we can get even better. That was our motivation, using the last season as a basis, not as a sign how close it can be and how much it can hurt. Of course it hurts, but it's not the pain you have when somebody really, it's just you can decide how much it hurts and you decide what do you make with that information. We decided to use the information that we are meanwhile a really good football team.
Und das ist wirklich ein total interessanter Kontrast. Ne? Also Klopp ist nahezu stoisch bei Niederlagen. Ja, also er sieht sie wirklich als Chance zur Weiterentwicklung und zum Lernen. Und da gibt es ja noch dieses andere schöne Zitat, wo Klopp sagt so, der einzige Grund für eine Niederlage ist, dass man daraus lernt. Wenn man aus ihr lernt, ist eine Niederlage nur ein Ergebnis. Wenn man nichts daraus lernt, ist es eine Katastrophe. Und das ist eben der entscheidende Unterschied.
Weil Niederlagen werden ja passieren. Also
Muss
ich mich doch auch mit Niederlagen auseinandersetzen, aber sie für mich quasi wie ein Stück Information nehmen.
Genau.
Er sagt, für ihn sind Niederlagen wertvolle Lehren, um seine Mannschaft erfolgreicher auf dem weiteren Weg zu machen. Er sagt, es ist kein Problem, dass man verliert. Das Problem liegt darin, was wir daraus lernen und wie lange wir brauchen, um wieder zu gewinnen. Also, um es mal so zu sagen, um es in den Worten von Julian Nagelsmann zu sagen, im Kloppschen Sinne, ja natürlich muss ich Niederlagen können. indem ich richtig damit umgehe.
Genau, und da weiß sie eben die Führungskraft. Ich muss gerade an Churchill denken. Leadership marschiert von Niederlage zu Niederlage, ohne den Enthusiasmus zu verlieren.
Ja.
Ja? Aber das ist genau dieses Churchillsche Denken, was dahinter steht. Denn Klopfer versteht eben Niederlagen als Information zum Lernen. Und damit schafft er eben so die Atmosphäre zur Entwicklung, und man kann ja diesen schönen Begriff psychologische Sicherheit da anwenden, indem er nämlich sagt, ein schlechtes Ergebnis ist wirklich eine gemeinsame Lernaufgabe, und damit nimmt er eben den Druck von den Spielern. Das heißt nicht, dass er ihnen irgendwas durchgehen lässt, aber anstatt die Mannschaft zusätzlich unter Erfolgsdruck zu setzen, fokussiert er eben darauf, die Stärken weiter zu optimieren, um die bestmögliche Leistung zu bringen. Das ist ein ganz anderer Blick darauf. Also für ihn ist das Niveau der Leistung wichtiger als das Ergebnis als solches. Und das ist natürlich total interessant, denn das hat Konsequenzen in dem Sinne, dass er sagt, na gut, okay, unmittelbar nach einer Niederlage gehen wir dann in den Modus zu sagen, lass uns diese wertvolle Information nutzen, um beim nächsten Mal besser zu sein.
Und Klopp ist da tatsächlich ganz anders als Nagelsmann. Man konnte es sehr gut in den O-Tönen hören. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, in den Begriffen von Nagelsmann, Klopp will Niederlagen können, weil das nun einmal zu einem gemeinsamen Wachstums- und Entwicklungsprozess im Team gehört. Das ist Teil davon. Und diese Haltung zu Misserfolgen und auch das Selbstverständnis einer kontinuierlichen gemeinsamen Entwicklung in einer Atmosphäre, wie du es schon gesagt hast, der psychologischen Sicherheit, das gibt ein starkes Vorbild für Führung in Unternehmen. Nicht das Modell des Siegertypen.
Also wenn wir auf das Thema unbedingter Siegeswille schauen, dann würde ich schon sagen, lieber von Klopp lernen als von Nagelsmann.
Ja, das würde ich genauso unterschreiben, weil wir haben Ihnen ja gesagt, wir fordern Sie hier. Es geht nicht um Imitieren, sondern um reflektiertes und adaptives Lernen. Was wollen wir annehmen und was nicht? Und das ist eine perfekte Überleitung zu dem dritten Aspekt, den wir in Nagelsmanns Führungsarbeit nach der taktischen Brillanz und dem Mut zum Risiko näher beleuchten wollen. Der dritte Aspekt ist die unbedingte Akribie. Oder in anderen Worten, Nagelsmann führt als Experte im Detail. Und das ist das Dritte, was ihn ganz klar auszeichnet. Seine akribische Vorbereitungsarbeit.
Das ist wirklich etwas, was hervorsticht. Also Nagelsmann hat wirklich eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, wie das Spiel bei welchem Gegner funktionieren muss, um zu gewinnen.
Ja, einer der Leitsätze ist, lass sie atmen mit deiner Luft. Also mit meiner Luft, lass sie aber mit meiner Luft. Ja, wenn ich jetzt zu dir sage, lass sie aber mit deiner Luft, lass sie aber mit meiner Luft. Sie müssen immer das nötige Gefühl von Freiheit haben, dass sie eigene Entscheidungen treffen können, dürfen, dass sie natürlich der bedeutendere Teil eines Sieges sind als der Trainer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie müssen immer das Gefühl haben, es sind eigenständige Menschen, die Entscheidungen treffen, also die den Spielern nötige Freiräume geben, aber trotzdem so viel Inhalt an die Hand geben, dass sie immer eine richtige Lösung haben und am Ende ja deinen Weg gehen, den du mit ihnen gehen willst.
Ja, viel mehr kann ich jetzt nicht reden, ehrlich gesagt, weil dann bin ich bald wie bei einer Telefonzentrale. Ich habe sehr viel gesprochen, sehr viel Besprechung gemacht, sehr viel Detailarbeit gemacht. Es waren die Spieler mal so 2-3 Tage an der Leine, ja, nicht mal eine Langlaufleine, sondern eine sehr kurze. Und jetzt morgen muss ich noch diese silberne Schnalle vorne aufmachen und dann müssen sie laufen. Aber sag mal, den Weg habe ich schon so ein bisschen vorgezeichnet und jetzt sind wir auf der freien Wiese und jetzt morgen mache ich die Schnallen noch auf von den 11, die beginnen, und dann geht's los.
Sie sollen atmen mit meiner Luft.
Das ist schon ein Wort.
Das muss man erstmal so sacken lassen. Das mit dem Atmen meiner Luft unterstellt ja bei einem Misserfolg, die Spieler haben nicht das umgesetzt, was ich mir ausgedacht habe. Und das ist interessanterweise ja so ein Mindset, wo er in der öffentlichen Kommunikation immer wieder versucht anzugehen. Also wo er dann sehr spürbar kommunikativ in den Vordergrund stellt. Sie sollen Freiräume haben. Menschenführung ist wichtiger als Taktik oder als der Topfachmann. Ich möchte weniger Experte sein und mehr Führung geben. Das tut er alles kommunikativ. Er nutzt die richtigen Begriffe.
Er sagt immer das Richtige. Also er hat so die richtigen Begriffe, die man sagen muss. Aber im Kopf, wenn man genau hinguckt, scheint er sich noch nicht wirklich geändert zu haben. Also mir kommt das alles irgendwie so ein bisschen vor wie ein Lippenbekenntnis.
Zumindest hören sich die O-Töne dramatisch so an.
Ja, finde ich irgendwie. Also es klingt fast zu schön und zu das, was man sagen muss, als dass es wirklich wahr sein kann.
Und die sind nicht 4 Jahre alt. Das ist Bayern München.
Genau. Und alles, was man sonst so von ihm sieht und hört, ist eigentlich eindeutig. Er ist nach wie vor dieser klassische Siegertyp. Also dieser Perfektionist, der es besser weiß, der ein Spiel vorgibt und die Spieler setzen es nur um. Ja, also die Spieler eigentlich als Instrument dessen, was er sich ausgedacht hat.
Und da hat er sich tatsächlich noch nicht rausentwickelt. Wie gesagt,
also ich glaube es nicht.
Ich hätte gern mal gehört, wenn er mal darüber gesprochen hat, welche Fehler er denn vermeiden will, ob so etwas davor gekommen wäre. Er ist nur in seiner Kommunikation softer, ganz klar. Aber, und das ist das, was wir ihm jetzt einfach mal frech unterstellen, in seiner inneren Haltung, in seinem Selbstverständnis, in seinem Mindset, hat er sich nicht geändert.
Genau.
Und ich fand das total spannend. Wir haben uns ja hingesetzt und ich habe dir einfach mal die O-Töne von Nagelsmann und dahinter die O-Töne von Klopp vorgespielt und habe gesagt, ich krieg das nicht auf den Punkt gebracht. Was ist hier der Unterschied? Und du hast das wunderschön auf den Punkt gebracht.
Ach, ich danke dir.
Das muss ich jetzt mal sagen.
Ich danke
dir. Muss ich auch mal loben. Ne?
Absolut, absolut.
Ja, finde ich auch.
Hin und wieder ist es auch
angemessen.
Nein, angemessen. Nein, aber also, um jetzt den Vorhang zu lüften, also auf den Punkt gebracht. Also, so wie wir darüber diskutiert haben, dann ist es ganz klar, Nagelsmann hat einen trainerzentrischen Ansatz.
Ja.
Ein trainerzentrischen
Genial.
Ansatz. Ja, und mit diesem trainerzentrischen Ansatz hat er eben ein eher instrumentelles Verhältnis zu den Spielern. Also am Ende ist der Spieler ein Instrument zur Erfüllung des taktischen Plans des Trainers. Und damit werden dem Spieler vielleicht maximal gewisse Freiräume und Ad-hoc-Entscheidungen zugestanden, in Anführungsstrichen, oder eingeräumt. Aber am Ende ist das Mindset oder die Philosophie dahinter ganz klar. The trainer knows best.
Mhm.
Ja, deswegen eben trainerzentrischer Ansatz. Und das erinnert natürlich sehr, sehr stark an Führungskräfte in Unternehmen, die eben auch daran scheitern, diesen schwierigen Sprung zu schaffen, vom Experten zur Führungskraft.
Ja, also natürlich geben sie auch ihr Detailwissen etc. immer wieder weiter in ihrer Führungsarbeit auch. Aber es ist schon etwas völlig anderes, ob ich Verantwortung für eine Aufgabe habe oder Verantwortung für diejenigen, die die Aufgabe bewältigen.
Absolut, das ist auch ein guter Unterschied.
Genau. Na, das ist der Sprung vom Experten zur Führungskraft. Das sind zwei völlig unterschiedliche Haltungen und völlig unterschiedliche Anforderungen.
Ja, und auch unterschiedliche, ich sag mal so, Operationsmodi, ne?
Also der Schritt vom individuellen Höchstleister zum souveränen Führer anderer individueller Höchstleister ist einfach ein Quantensprung. Führen von Menschen ist zuallererst eine Frage des eigenen Selbstverständnisses. Und das muss wie ein Muskel trainiert und geformt werden. Und wenn wir auf Unternehmen gucken, dann ist das tatsächlich eine vernachlässigte Größe. Denn wir sehen ganz häufig in Unternehmen, dass Führungskräfte inhaltlich trainiert werden, unglaublich viel Zeit für Strategie investiert wird, aber sozusagen unter analytische Kompetenz, aber die Führungskompetenz nicht gleichwertig trainiert oder ausgebildet wird.
Und deswegen sehen wir ja so viele Micromanager statt Leader oder Micromanager statt Führer und sogar auch auf der Vorstandsebene von Unternehmen. Denn das ist eigentlich, dieses Micromanagement ist das normale Muster, mit dem man aufsteigt in der Karriere. Also die haben im Grunde ihre antrainierten oder austrainierten und liebgewonnenen Verhaltenserfolgsmodelle eigentlich einfach nur mitgenommen aus ihrer Zeit als Bester unter Experten. Und dieses Selbstverständnis als Experte geht eben dann nahtlos über in dieses heroische Führungsverständnis, das im Prinzip sagt, ich führe, weil ich es besser weiß als andere.
Ja, dass sozusagen Führungskräfte rein durch ihre Führungskompetenz nach oben kommen, ist ganz, ganz selten. Haben wir auch schon erlebt, ist aber eher ein ganz schwieriger Prozess. Das Übliche ist, ich weiß es besser als andere und deswegen werde ich befördert. Also auch hier ist die Frage bei dem Thema unbedingte Akribie und Experte im Detail. Sollten wir von Julian Nagelsmann lernen oder lieber nicht? Geht es eigentlich auch anders, auch im Fußball? Mhm. Ja, da muss ich natürlich sofort wieder auf Jürgen Klopp gucken und seine Haltung und sein Rollenverständnis. Als Trainer, ja, ich bin bekennender Fan.
I have a lot more information than I give to the players, and not because I want to keep that, no, just because I want they have to play a football game, and football is a game, and you have to play that with freedom. In the beginning, for example, when a new player is coming in, I don't give them any information. It's like let them play, let's learn, let I learn about him, what he's doing naturally, and what we want to adjust, and what we want to leave with him, and what we want to stop him doing, and stuff like that. So you learn more about your players each day, and then you know how to treat them, how to deal with them. A lot happens in the 1-1 talk, actually, but that's with the player and with the team. There are more things to do, and they're then all in the right shape and in the right position, and you try to help 11 players to do the right things in the right moment, actually. You have enough confidence, and that's very important for a leader, because confidence, if I would expect from myself that I know everything and I'm the best in everything, I couldn't have confidence, but I don't expect that. I know I'm good in a couple of things, really good in a few things, and that's enough. What I can do, my confidence is big enough that I can really let people grow next to me. It's no problem. I need experts around me. It's really, really very important that you're empathic, that you try to understand the people around you, and that you give real support to the people around you. And then everybody can act. That's what leadership is. Have strong people around you with a better knowledge in different departments than yourself. Don't act like you know everything. Be ready to admit that I have no clue in the moment, so give me a couple of minutes, then I will have a clue probably. And that's exactly how I understand it. But it's not a real philosophy, it's just my way of life.
Und das ist der schöne Gegensatz. Was hast du gesagt? Nagelsmann hat einen trainerzentrischen Ansatz. Klopp hat einen spielerzentrischen Ansatz.
Genau.
Er sah den Spieler genau an. Wir haben es gerade gehört. Gehe von ihm aus und entwickle ihn weiter im Konzert der anderen. Wie kann ich seine Fähigkeiten am besten in das Team integrieren und zum Wohl des gesamten Teams nutzbar machen? Natürlich im Rahmen einer wohlüberlegten Spieltaktik. Aber er startet bei den Spielern und nicht bei seinem Traineransatz.
Genau. Also der entscheidende Unterschied ist eben, Klopps Philosophie ist eine Philosophie auf Augenhöhe. Nagelsmann hat eine Philosophie, die ihn selber höher einschätzt als die Spieler.
Das stimmt. Das hörst du auch in der Wertschätzung bei Klopp und in dem, was fehlt bei Nagelsmann raus. Mhm.
Und deswegen ist eben Klopps Philosophie auf Augenhöhe so, der begreift sich wie so eine Art Spielerentwickler. Also er schätzt den Spieler wert. Er hat die Bescheidenheit, sich in den Dienst des Erfolgs des Teams zu stellen. Und damit geht er eben weit auch über diese fußballtechnischen Fragen hinaus. Sondern Klopp konzentriert sich, ja, natürlich auch auf die taktische Seite des Spiels, aber er legt eben genauso großen Wert auf diese, nennen wir sie weichere, aber die menschliche Seite. Er zeigt Einfühlungsvermögen und versucht, die Menschen um ihn herum zu verstehen, damit er sie wirklich unterstützen kann. Ganz anderer Modus. Also ich würde mal sagen, wirklich, was bei Nagelsmann Überlegenheit ist, ist bei Klopp Bescheidenheit.
Ja, da sind wir ganz schnell bei dieser Arroganz. Und das spürt man jetzt wirklich so ein bisschen raus. Warum dieses Wort ab und zu fällt. Ne? Also wenn man Klopp anguckt, die Fürsorge für seine Spieler und auch sein aufrichtiges Interesse an dem Menschen abseits des Spielfelds schafft eben diese ganz besondere persönliche Bindung. Und das Vertrauen der Teammitglieder zu haben und dieses Vertrauen zu erwidern, ist das Herzstück von Klopps Führungsstärke. Und das kann jeder Manager von ihm lernen, spielerzentrisch zu führen und nicht trainerzentrisch zu führen. Und es erinnert mich so ein bisschen, kannst du dich noch an das Zitat erinnern von einem CEO, im DAX-Unternehmen war das, an seinen Marketingchef, der sich zu höherem Berufen fühlte, schon lange her.
Ja, ich erinnere mich noch.
Der gesagt hat, das ist ein großer Schritt für dich, weil du musst die Menschen lieben lernen. Der war zu technisch rational unterwegs.
Ja, er hatte genau die gleichen Dinge. Analytisch, akribisch, überlegen.
Genau das Gleiche. Und das war wirklich sehr erleuchtend, sozusagen sehr gut auf den Punkt gebracht von dem CEO. Und das, dieses Lieben lernen, genau das tut Klopp. Und im direkten Vergleich mit Nagelsmann wird dieser Unterschied sehr, sehr klar erkennbar.
Und das schließt eben ja auch so ein bisschen an, was wir vorher gesagt haben, dieses Siegermanager-Denken. Ne? Denn Siegermanager-Denken in diesem Mindset, wir haben das mal an anderer Stelle erläutert, dieses endlichen Spiels. Also dieses endliche Spiel hat den Sieg eines Spielers zum Ziel oder einer Mannschaft und es geht darum, Erster zu sein. Und der Ehrgeiz richtet sich darauf, Meisterspieler zu sein, also besser zu sein als alle anderen und damit immer zu gewinnen. Und deswegen ist dieser Meisterspieler im Grunde der Alleswisser, ja, der Know-it-alls. Und genau das, dieser Alleswisser, Know-it-all, genau diese Art von Spieler ist eigentlich Nagelsmann.
Ja, und wenn wir das wiederum gegenüberstellen, ist der Klopp versteht Fußball als unendliches Spiel. Wir haben das ja eben auch schon mit der Niederlage skizziert. Das sieht er als Information. Er hat natürlich Spiel für Spiel, aber im gesamten Flow versteht er sich in einem unendlichen Spiel. Wichtigstes Ziel ist für ihn, im Spiel zu bleiben, möglichst lange, möglichst erfolgreich. Und deswegen versteht er sich als adaptiver, lernender Spieler, der auf neue Herausforderungen reagieren muss. Ein unendlicher Spieler ist ein Alleslerner, ein Learn-it-all, nicht ein Know-it-all. Und das ist Klopp. Anders als Julian Nagelsmann.
Und damit ist es eben wirklich ein ganz interessanter Kontrast, den man hier sieht. Ne? Wirtschaft ist eben auch ein unendliches Spiel, nicht ein endliches Spiel. Und ein Manager, der eben im Mindset dieses unendlichen Spiels agiert, der muss sich permanent an verändernde Bedingungen anpassen. Also wie Klopp das vorlebt. Ja? Der unendliche Spieler ist, wie du sagst, ein Alleslerner, ein Learn-it-all, der eben dieses Unvorhergesehene und die Komplexität dadurch bewältigen kann, dass er darauf vorbereitet ist. Und das ist eben genau dieser große Schritt. Um auf dieses unendliche Spiel vorbereitet zu sein, musst du eben den Schritt tun vom Alleswisser im endlichen Spiel zum Alleslerner im unendlichen Spiel. Und diesen Schritt hat wahrscheinlich Nagelsmann noch vor sich.
Ja, das ist der Schritt, den er tun müsste, anstatt sich auf sein Altbewährtes zu verlassen, also auf das, was er schon kann. Er müsste wirklich neu dazulernen.
Vor allen Dingen ja auch, weil er in einem ganz anderen Umfeld unterwegs ist. Er ist eben nicht mehr mit einer jungen, vergleichsweise jungen Bundesligamannschaft unterwegs, sondern mit einer Nationalmannschaft. Das ist ja mal eine ganz andere Nummer. Es gibt ja diesen schönen Satz von dem Neurobiologen Gerald Hüther, den wir so lieben. Kontinuierlicher Erfolg ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Denn wer immer mit derselben Strategie Erfolg hat, wird zu einem Rennpferd mit Scheuklappen.
Also, lass uns das nochmal zusammenfassen. Auf einen Blick zum Schluss. Das aktive Managen der Dynamik, OODA-Loops, das ständige Reflektieren und Entscheiden, das vom Spielfeld auf die Tribüne, das macht Julian Nagelsmann richtig gut.
Absolut.
Bei den anderen Punkten, wie dem unbedingten Siegeswillen, mit dem Perfektionismus und auch dem Micromanagement mit den Spielern an der kurzen Leine, ist er nicht so gut. Also da ist er auch kein Vorbild für Führung, in Unternehmen. Da ist er zu trainerzentrisch und nicht spielerzentrisch unterwegs. Und das sind ja auch diese Fatal Flaws von Top-Managern, die ihre Dominanz überreißen. Das kennen wir ziemlich gut.
Diese Stärken, die zu Schwächen kippen, ne? Und natürlich, fairerweise, auch wir als Nicht-Fußball-Spezialisten oder Experten haben natürlich keine Ahnung, ob Julian Nagelsmann erfolgreich sein wird als Nationaltrainer oder nicht. Aber das wissen im Augenblick auch die Experten nicht. Also insofern sind wir natürlich jetzt nicht irgendwie das Orakel von Delphi. Aber was wir sagen können, ist, glaube ich, dass bestimmte Aspekte seiner Führung, über die haben wir eben gesprochen, die kennzeichnen ihn schon als gute Führungskraft. Bei anderen Aspekten haben wir ehrlich gesagt ziemlich starke Zweifel. Ne? Und für langfristig erfolgreiche Führung in Unternehmen ist er sicher nicht geeignet, aber für erfolgreiche Führung der Fußballnationalmannschaft vielleicht, zumindest für diese kurze Zeit, in der er da unterwegs ist. Er hat ja nur diesen Vertrag bis zur EM unterschrieben. Junge Mannschaften aus dem Keller holen ist das eine. Und das kann man vielleicht in diesem Modus machen. Aber so eine Nationalmannschaft mit lauter Starspielern oder zumindest Erwachsenenspielern zu formen, ob das funktionieren kann, da hätte ich wahrscheinlich jetzt erstmal meine Zweifel.
Ja, das ist das eine, weil die Spieler wirklich andere sind. Und das zweite ist natürlich der ganze Kontext. Ja, also es ist sehr kurzfristig gedacht. Das ist jetzt gerade mal ein Jahr, noch nicht mal ein Jahr, ja, 9 Monate bis zum bis zur Europameisterschaft.
EM.
Wenn man das jetzt vergleicht mit der sehr spielerzentrischen Haltung von einem Jürgen Klopp, der seit 8 Jahren bei Liverpool ist und jetzt dabei ist, Liverpool 2.0 zu bauen, dann ist das ein langfristig angelegtes Entwicklungsprojekt. Sowas könnte man sich auch bei der Nationalmannschaft vorstellen, aber das ist im Moment so ja nicht angedacht. Wenn Nagelsmann erfolgreich sein wird, dann wird es auch verlängert werden. Aber allein das schon im Denken zu stoppen, so nach dem Motto, eigentlich geht es nur bis Juli nächsten Jahres, ja, dann wird er sicherlich auf die trainerzentrische Haltung zurückfallen, ganz sicherlich, und sich nicht sozusagen weiterentwickeln. Dann wird er das tun, was er kann.
Genau, er wird das tun, was er kann. Und er wird eben das endliche Spiel spielen und nicht das unendliche Spiel. Also deswegen, für uns ist hier wirklich die Frage, was wollen Sie von Julian Nagelsmann übernehmen? Beziehungsweise, was glauben Sie, kann man von ihm lernen? Und was sollte man vielleicht lieber nicht lernen? Was wollen Sie reflektieren? Und was würden Sie vielleicht auch anders machen als Julian Nagelsmann?
Das war unser Podcast über die Führungsarbeit von Julian Nagelsmann. Wir hoffen, Sie fühlen sich nachdenklich, inspiriert und haben Lust, in diese Gedanken weiter einzutauchen. In jedem Fall freuen wir uns wieder auf Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen.
Melden Sie uns also bitte gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes dieser Folge und in der Beschreibung dieses Podcasts.
Wir sind in 2 Wochen wieder bei Ihnen. Wir versprechen es, jetzt wieder im üblichen Turnus. Wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude beim Führen.